Isolieren, nicht isolieren, Maske tragen, keine Maske tragen. Die Regelungen in den deutschen Bundesländern hinsichtlich der Corona-Pandemie gehen inzwischen weit auseinander. Es droht ein regelrechter Flickenteppich. Ist die Pandemie jetzt vorbei oder nicht? Welche Maßnahmen machen jetzt wirklich noch Sinn? Das fragen wir in dieser Ausgabe von 7 Tage Deutschland den gesundheitspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Martin Sicher. Außerdem reden wir mit dem rechtspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, mit Stefan Brandner, über eine Klüngelrunde beim Bundesverfassungsgericht. Ausgewählten Journalisten gibt das Gericht seine Urteile nämlich schon bekannt, bevor sie verlesen werden. Das gibt manchen Journalisten einen offensichtlich geldwerten Informationsvorsprung, andere Journalisten gucken in die Röhre. Die AfD-Bundestagsfraktion kritisiert diese Praxis stark und wir versuchen zu klären, was man dagegen tun kann. Außerdem, und das gleich zuerst, Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag. Hunderte Milliarden Euro werden von der Ampel ausgegeben. Sind diese Ausgaben sinnvoll? Sind sie verfassungskonform? Darüber spricht jetzt im Bundestag mein Kollege Tobias Weber mit dem haushaltspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Peter Böhringer. Sie hören aus dem AfD-Hauptstadtstudio 7 Tage Deutschland. Hier ist die neueste Ausgabe unseres Wochenend-Podcasts mit Detlef Frier am Mikrofon. Schönen guten Tag.
Jetzt wird es bei 7 Tage Deutschland tatsächlich etwas komplizierter. Es wird einige Zahlen zu hören geben. Es geht um den Bundeshaushalt 2023. Bei mir ist der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Peter Böhringer. 476 Milliarden Euro Gesamthaushalt. Aber das stimmt schon, da fängt es an, das stimmt nicht so ganz.
Ja, in der Tat. Durch die vielen Nebenhaushalte, Schattenhaushalte, die in den letzten 2-3 Jahren begründet wurden, beginnend mit der Corona-Zeit, Corona-Fonds, Wirtschaftsstabilisierungsfonds jetzt für die Gas- und Energiekrise, das Bundeswehr-Sondervermögen, alles Schattenhaushalte, Nebenhaushalte, muss man deren Ausgaben alle auch noch mit draufrechnen. Und ohne jetzt mich auf die Milliarde festlegen zu wollen, sind wir dann bei über 620 Milliarden Euro Haushaltsvolumen gegenüber 476 offiziell.
Das heißt, das sind 120 Milliarden Euro Schulden, die in der offiziellen Zahl gar nicht vorkommen.
Das sind zunächst mal die Ausgaben, aber in der Tat werden die Ausgaben aus diesen 3-4 Sondervermögen praktisch zu 100% aus Neuverschuldung gedeckt. Insofern ist tatsächlich die wahre Neuverschuldungszahl, das ist jetzt ein bisschen Frage, wie man rechnet, also weit über 150 Milliarden gegenüber offiziell ausgewiesenen 35-45, die Herr Lindner tatsächlich ausweist, damit er ostentativ, also sozusagen demonstrativ nach außen die Schuldenbremse, die in der Verfassung steht, einhalten kann. Aber er sprengt sie um den Faktor 5 bis 6.
Darüber staune ich jetzt ein bisschen, weil man hat ja von den Steuerschätzern gerade erst gesagt bekommen, dass man sehr viel mehr Steuereinnahmen hat. Also hat ja der Bund eigentlich auch viel mehr Geld eigentlich da und trotzdem noch mehr Schulden als eigentlich geplant. Das ist doch ein Selbstläufer mittlerweile mit den Schulden.
Naja gut, nominal stimmt das. Das ist aber alles schon eingerechnet in dem erhöhten Aufkommen auf der Umsatzseite, auf der Einnahmenseite des Bundes. Andererseits hat er natürlich, wie wir alle, auch höhere Ausgaben. Und die muss er natürlich auch einkalkulieren, was er auch getan hat. Gerade im Baubereich gewaltige Aufwüchse. Und der Bund baut relativ viel Infrastrukturkosten. Da geht es dem Bund wie uns allen. Und die Unternehmen haben auch keinen extrem viel höheren Gewinn, nur weil die Inflation steigt, weil sie ja auf der Umsatz- und auf der Kostenseite Inflation haben. Und der Gewinn muss dadurch gar nicht steigen.
Diese realen Schulden, die da jetzt wieder aufgetürmt werden, nämlich offiziell 45,6 Milliarden Euro, die müssen ja nun dann auch verzinst werden. Das ist ja das neue Phänomen. Wir sind ja nicht mehr in der Nullzinsphase, sondern der Bund muss nun langsam auch wieder Zinsen zahlen. Kann man ungefähr absehen, wie das dem Bund mal irgendwann tatsächlich um die Ohren fliegen wird, weil die Zinszahlungen halt jetzt explodieren.
Ja, die Zukunftsform können Sie eigentlich schon fast wegnehmen. Das zeigt sich jetzt schon im 2023er Haushalt. Man zahlt ja nicht auf die Neuverschuldung Zinsen, sondern auf die Gesamtverschuldung des Staates. Nur der Bund, also nicht mal der gesamte Staat Deutschland, sondern nur der Bund hat etwa 1,3 Billionen, 1.300 Milliarden Euro Schulden. Hinzu kommen noch die Schulden dieser Schattenhaushalte, die ich jetzt erwähnt habe, die jetzt auch schon über 200 Milliarden ausmachen. Das heißt, wir reden schon jetzt von 1.500 Milliarden zinstragende Verschuldung. Und wenn Sie jetzt zurzeit so sich mit etwa 2% verzinsen, das ist die reale Verzinsung des Bundes, der sich vor einem Jahr noch zu null refinanziert hat, also 2% mehr, das sind gewaltige Veränderungen in einem Jahr, 2% auf 1.500 Milliarden, dann sind Sie bei 30 Milliarden und tatsächlich weist Christian Lindner in diesem Haushalt 23 sage und schreibe, dass 45 Milliarden für Zinsen aus, kommend von einer Welt, in der er praktisch gar keine gezahlt hat bis vor ein, zwei Jahren?
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Bund wird im kommenden Jahr nur an Zinsen 45 Milliarden Euro bezahlen. Ich sage immer, das sind auch unsere Steuern, die wir jeden Monat einzahlen. Dazu kommen nochmal 120 Milliarden Euro in das Fass ohne Boden, nämlich in die Rentenversicherung. 120 Milliarden von diesem Bundeshaushalt gehen alleine in die Rente.
Und das ist jetzt leider nichts Neues. Diese Zahl hatten wir in den letzten Jahren auch schon. 100, 110, 120 habe ich jetzt schon erlebt die letzten Jahre. Das ist eben die Rente, die gezahlt werden muss. Niemand stellt das in Frage, auch die AfD nicht. Wir sind also auch für diesen Zuschuss. Es geht gar nicht anders. Diese Rente ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr nachhaltig finanziert. Das muss ich leider sagen. Trotzdem wird natürlich nominal wird sie gezahlt, aber die Inflation tut den Rentnern sehr weh.
Und sie kriegen ein bisschen was, aber weit unter, also eine Rentenerhöhung ist ja angesagt worden, aber die liegt weit unter den 10% Inflation, die wir real haben. Also die Rentner werden im nächsten Jahr weniger haben.
Ja, die offiziellen Erhöhungen sind schon stattlich, wenn man so vergleicht, was die letzten Jahre lief. Aber in der Tat, bei 10% Inflation leiden alle, auch die Rentner, aber natürlich nicht nur die Rentner. Wir tun da schon auch einiges für die Rentner, wenn wir an der Regierung wären. Es gibt da Möglichkeiten, aber man muss es vor allem an anderer Stelle einsparen. Und das geht auch. Dieser Haushalt hat unglaublich große Klima- und Migrationspositionen, die wir sofort rausstreichen würden.
Da kommen wir gleich zu. Eine weitere Zahl muss ich dann doch noch erwähnen. 24 Milliarden Euro von diesem Bundeshaushalt 2023 werden in das Bürgergeld gehen, das bei ganz, ganz vielen Leuten ankommt, aber nicht bei denen, die es brauchen.
Ja, das wissen wir ja heute noch nicht. Das Bürgergeld ist zunächst mal im Haushalt, es ist wirklich so, ein anderer Name für Hartz IV. Das Bürgergeld hat schon einen anderen Charakter als Hartz IV, weil es ja faktisch bedingungslos gezahlt wird. Man muss auch gar nicht mehr nachweisen, dass man eine Arbeit sucht oder dass man kein Vermögen hat, wie es die Hartz IVer heute noch tun müssen. Und das ist meine feste Überzeugung, auch wenn Herr Minister Heil das bestreitet, viel, viel mehr Leute auf die Idee bringen, gerade Niedrigverdiener. Ich mache jetzt mal auf Bürgergeld. Das ist viel einfacher als 40 Stunden die Woche zu arbeiten, um am Ende fast nicht viel mehr zu haben. Ich bekomme auch noch das Wohngeld und die Heizung, was durchaus noch wertvoll werden könnte, gratis vom Staat bezahlt. Das ist, wird dann nämlich auch Teil des Bürgergelds sein und war ja seither schon Teil von Hartz IV. Also ja, das wird Leute anlocken. Es wird sie auch anlocken aus dem Ausland. Es war bei Hartz IV schon so, dass fast 50% des Hartz IV-Aufkommens an Ausländer gezahlt wurde. Das ist wirklich so. Und das wird nicht besser, das sage ich Ihnen voraus, und, wenn das Baby jetzt Bürgergeld heißt.
Und sehr wahrscheinlich, wie Sie gerade schon erwähnt haben, wird das Bürgergeld dann mit 24 Milliarden Euro im kommenden Jahr nicht auskommen. Dann gibt es in diesem Bundeshaushalt natürlich auch viele Unterposten. Da werden ganz viele komische Dinge finanziert, unter anderem den Ausbau eines Kanzleramts.
Ja, dieser skandalöse Ausbau des Kanzleramts ist tatsächlich wieder nicht gestoppt worden in der letzten Nachtsitzung, die wir dazu hatten. Inzwischen kostet er 770 Millionen Euro für einen nicht mal Neubau, sondern Ausbau des Kanzleramts auf eine Größe, dann ich glaube 10-mal das Weiße Haus wird dann Herr Scholz bewohnen. Es ist irre, die Planung ist zwar noch aus der Merkel-Zeit, Scholz stoppt sie aber nicht, auch die Union tut heute heuchlerisch so, als habe sie damit nichts zu tun. Aber er hat sie jetzt 4, 5 Planungsjahre selbst mitgetrieben, selbst auf den Weg gesetzt. Es war ja eine Merkel-Planung. Und die Union tut so jetzt, als habe sie damit nichts zu tun. Aber nur die AfD hat diesen unglaublichen Skandal von Anfang an verhindern wollen. Ich sage Ihnen voraus, dass der Neubau noch in die Milliarde gehen wird. Und das ist unglaublich hoch.
Vielen Dank, Peter Böhringer, haushaltspolitischer Sprecher der AfD und stellvertretender Bundessprecher der AfD. Jetzt haben wir genug von Milliarden gesprochen. Ich wünsche Ihnen toi, toi, toi für die weitere Arbeit. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Wenn sich am Vorabend einer möglicherweise richtungsweisenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe ein Moderator, der, nehmen wir an, ARD-Tagesthemen mit einem der Kläger unterhält, dann haben beide höchstwahrscheinlich einen sehr unterschiedlichen Informationsstand. Der Kläger weiß noch nicht, welche Entscheidung das Gericht am nächsten Tag bekannt geben wird. Der Tagesthemenmoderator weiß es höchstwahrscheinlich schon. Denn einem kleinen Kreis von Journalisten gibt das Bundesverfassungsgericht einen Informationsvorsprung, indem es seine Urteile bereits vorab bekannt gibt. Die ARD-Gerichtsreporter gehören zu dieser Runde stets dazu. Das stößt auf Kritik bei der AfD-Bundestagsfraktion. Deren rechtspolitischer Sprecher ist der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stefan Brandner. Und der ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Brandner.
Herr Frier, ich grüße Sie mal wieder sehr herzlich.
Ich grüße Sie sehr herzlich zurück, Herr Brandner. Was stört Sie denn an dieser Praxis des Bundesverfassungsgerichtes?
Sehr viel, wobei man der Fairness halber zunächst mal sagen muss, dass wir nicht die Ersten waren, die das aufgedeckt haben und auch nicht die Einzigen sind, die sich aufregen. Aufgedeckt wurde das, glaube ich, durch einen Redakteur des Tagesspiegel aus Berlin, der mitbekommen hat, dass seine Kollegen aus der schreibenden Zunft einen gewissen Vorsprung haben, was Informationen angeht. Der hatte sich dann da kundig gemacht und dann kam das raus. Und es schlug eigentlich große Wellen. Das ist schon einige Monate her. Andere Gerichte, der Bundesgerichtshof hat gesagt, das geht doch gar nicht. Das Bundesjustizministerium hat es auch nicht begriffen und wir auch nicht, weil das unter zwei Gesichtspunkten besonders problematisch ist. Erstens, was die Gleichbehandlung der Medien angeht, es kann nicht sein, dass das Bundesverfassungsgericht, ja, ich sag mal, möglicherweise gewogenere Medien oder Medien, die man gewogener machen möchte, bevorzugt und dann es einem privaten Verein überlässt, auszusuchen, wer in diese Pressekonferenz rein darf. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt betrifft die Prozessparteien. Sie haben es gerade gesagt, da kann es auch nicht sein, dass der Kläger, der Beklagte, also die Parteien, die vor Gericht streiten, die den Rechtsstreit geführt haben, dass die wie die Deppen dastehen, weil sie von Reportern befragt werden, die die Entscheidung schon seit 12 Stunden oder länger kennen. Das sind die zwei Problempunkte, die wir benannt haben und also erkannt haben, benannt haben und auch gerne beseitigt haben würden.
Wer wählt denn jetzt genau aus? Sie haben eben von einem privaten Verein gesprochen. Wer wählt aus, welcher Journalist wann was beim Bundesverfassungsgericht erfährt?
Ja, das ist der Verein. Das Bundesverfassungsgericht rechtfertigt sich damit und sagt ja an eine, sagen wir mal, überschaubare Anzahl von, die sagen jetzt nicht gewogenen Berichterstattern, sondern von besonders seriösen, qualifizierten Rechtsberichterstattern im Sinne von Gesetzen, also hat mit Recht jetzt so nichts zu tun, mit von Gesetzen, die sollen vorab informiert werden, damit eine, ja, sag ich mal, tiefgründige, seriöse Berichterstattung erfolgen kann. Das hat das Bundesverfassungsgericht. Auf der anderen Seite hat Zugang zu diesen exklusiven Informationen ungefähr 12, 15 Stunden vor der Veröffentlichung nur ein Kreis von Journalisten, von Pressevertretern, Medienvertretern, die in einem Verein organisiert sind. Und der Verein heißt, glaube ich, Justizpressekonferenz beim Bundesverfassungsgericht oder so ähnlich. Und der Verein wählt natürlich aus, wer Mitglied werden darf. Da hat das Bundesverfassungsgericht, so viel wie wir wissen, keinen Einfluss drauf. Also es wird sozusagen privatisiert, das Verfassungsrecht wird sozusagen privatisiert auf einen Verein übertragen, der dann auswählt. Und das kann nicht sein.
Können Sie irgendeine Motivation erkennen, warum macht das Gericht das überhaupt? Gibt es eine Begründung seitens des Gerichtes?
Na, das Gericht sagt offiziell, dass das also sozusagen ja seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten bewährt wäre, dass wenn dann um 9 Uhr eine Entscheidung des Gerichts verkündet wird, dass dann direkt um 5 oder um 9:02 seriös darüber berichtet werden kann von Journalisten, die natürlich auch unmöglich die Entscheidung innerhalb von 2 Minuten analysieren könnten. Deshalb müssen sie sich darauf vorbereiten. Das ist die offizielle Verlautbarung des Bundesverfassungsgerichts. Auf der anderen Seite ist das natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen, denn Prozessparteien, die stehen, müssten ja wohl ganz vorne stehen. Es betrifft jeden gleichmäßig. Und wie Sie es in den einleitenden Worten sagten, wenn dann die Journalisten um 9:02 mit dem Mikrofon vor ihrer Nase, vor ihrem Mund stehen und ihnen Fragen stellen, ja, was dann jetzt meinetwegen die abweichende Begründung noch sind, was meistens am Ende von Urteilen auftaucht und sie nichts sagen können, stehen sie wie die Deppen da. Also das Bundesverfassungsgericht möchte ja Herrschaftswissen vorzeitig zuteilen, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass die Journalisten sich dann, die davon profitieren, gebauchpinselt sind und gewogen berichten, nicht nur über den konkreten Fall, sondern allgemein über das Bundesverfassungsgericht. Also das scheint mir in der Medienstrategie des Bundesverfassungsgerichts ein wichtiger Mosaikstein zu sein, um überhaupt sympathisch rüberzukommen.
Und das, wie Sie sagen, schon seit Jahrzehnten. Die AfD-Bundestagsfraktion ist nicht die einzige, die sich daran stört. Welche Möglichkeiten haben denn die Fraktionen, haben die Parteien bei uns im Land, um diese Praxis unter Umständen wieder abzustellen?
Ja, für die Bundestagsfraktion, da gibt es vielleicht die Möglichkeit, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz was zu regeln, wobei das aus meiner Sicht zu weit gehen würde, sowas gesetzlich zu regeln. Mhm. Was allerdings die AfD-Partei macht, ist, dagegen zu klagen. Und zwar witzigerweise kann man das Bundesverfassungsgericht als solches verklagen und darüber entscheiden dann die Verwaltungsgerichte, weil das ja Verwaltungshandeln ist, wie das Bundesverfassungsgericht Medienarbeit betreibt. Und ich denke mal, dass so ein Verwaltungsgerichtshof, also ein Oberverwaltungsgericht, heißt es anderswo, dass die eigenständig entscheiden und das ganz besonders kritisch unter die Lupe nehmen werden. Und ich hoffe, dass dann auch diese Unart des Bundesverfassungsgerichts bald beendet ist.
wieder was gelernt dank Stefan Brandner. Man kann das Bundesverfassungsgericht verklagen und das vor einem Verwaltungsgericht. Genau das macht die AfD-Bundespartei. Wir haben drüber gesprochen mit dem stellvertretenden AfD-Bundesvorsitzenden Stefan Brandner. Und die AfD drängt darauf, dass Journalistenklüngelrunden, die einem bestimmten Kreis von Journalisten einen Informationsvorsprung bei den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes gibt, dass diese Klüngelrunden abgeschafft gehören. Dankeschön, Herr Brandner.
Herr Frier, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Tschüss.
Und auch für Sie, schönes Wochenende. Jeden Freitag neu bei allen großen Podcast-Diensten aus unserem Hauptstadtstudio hören Sie 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD. SPD-Bundesgesundheitsminister Lauterbach, und das ist nichts Neues, mahnt mit erhobenem Zeigefinger, das sei keine gute Idee, und doch lockern mehrere Bundesländer jetzt die Corona-Regeln. In Baden-Württemberg und Bayern muss sich ein Corona-Infizierter seit Mitte dieser Woche nicht mehr isolieren. Schleswig-Holstein zieht nach, Hessen denkt darüber nach. Reden wir drüber mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, mit Martin Sichert, den ich herzlich bei uns begrüße. Einen schönen guten Tag, Herr Sichert.
Einen schönen guten Tag.
Herr Sichert, wie bewerten Sie denn diese aktuellen Lockerungen?
Na, sehr positiv. Es ist gut, dass jetzt aus den Bundesländern der Impuls kommt, der eigentlich von der Bundesregierung schon hätte kommen müssen. Wir sehen ja, dass viele andere Länder, beispielsweise unser großes Nachbarland Frankreich, gesagt haben, Corona ist vorbei. Dementsprechend ist es höchste Zeit, dass in Deutschland auch diese Lockerungen kommen.
Die Lockerungen sind verbunden mit gewissen Einschränkungen. In den beiden Bundesländern, die sofort gelockert haben, müssen nun Menschen, die Corona-positiv sind, 5 Tage mit Maske herumlaufen. Ist das in Ihrer Einschätzung sinnvoll?
Wirklich sinnvoll ist das nicht, weil es handelt sich ja um Menschen, die gesund sind und nun einen positiven Test haben, egal ob der falsch positiv ist oder richtig positiv. Das heißt, dass es Menschen sind, die wahrscheinlich kaum ansteckend sind, und dass diese Menschen Maske tragen müssen, ist natürlich eine deutliche Belastung. Es ist auch eine Stigmatisierung dieser Menschen, dass man sagt, hier, der könnte einen positiven Test gehabt haben, halte ich mal von dem fern, der eine Maske hat. Und wir wissen auch, dass diese Maske durchaus gesundheitliche Schäden verursacht. So hat man ja beispielsweise Mikroplastik bei vielen in der Lunge gefunden, die längere Zeit Maske getragen haben. Und dementsprechend, eigentlich ist es an der Zeit, auch die Maske zu legen, aber so ganz trauen sich die Bundesländer anscheinend noch nicht.
Zurück zur Isolationspflicht. Sollten die Lockerungen Schule machen? Würden Sie sich das fürs ganze Land wünschen?
Ich würde mir für das ganze Land wünschen, dass wir eine ähnliche Politik haben wie viele andere europäische Länder, wie beispielsweise Frankreich, dass man einfach sagt, Corona ist vorbei. Wir wissen, Corona, spätestens seit Omikron, hat eine Sterblichkeit, die unterhalb derer der Grippe liegt. Mit der Grippe gehen wir auch ganz normal um. Da wird niemand stigmatisiert, der diese Krankheit hat. Da wird niemand in Isolationspflicht gezwungen oder zu einer Impfung gezwungen oder genötigt. Und diesen Umgang sollten wir mit Corona auch haben, dass wir das einfach als weitere normale Infektionskrankheit anerkennen und sehen.
Jetzt gab es ja zum Beginn der Neuregelung so ein bisschen Irritationen. Corona-positiv heißt ja nicht automatisch krank, aber es sollte schon dabei bleiben, dass der, der krank ist, zu Hause bleibt. Kann der Positive, aber nicht Erkrankte, in Ihrer Einschätzung trotzdem zur Arbeit, kann der trotzdem in die Schule gehen?
Na klar, kann er mit der, wenn er Grippeviren im Körper hat und keinen Test gemacht hat und das gar nicht weiß, kann das auch. Und auch jemand, der keinen Test gemacht hat und sich wohlfühlt, kann das ja. Dass er einen Test hat, der positiv ist, sagt ja nichts darüber aus, ob er krank ist und auch nicht darüber, ob er jetzt unbedingt infektiös ist. Und dementsprechend haben wir auch Länder wie Österreich, die ja schon seit Monaten gesagt haben, wir heben diese Isolationspflichten auf. Wer krank ist, der soll zu Hause bleiben. Das gilt für alle möglichen Krankheiten. Und das ist auch durchaus sinnvoll, dass jemand, der krank ist, nicht in die Arbeit geht und seine Kollegen ansteckt. Aber wer gesund ist und nur einen positiven Test auf irgendein Virus hat, der kann arbeiten gehen, der kann am normalen Leben teilhaben. Das sollte bei Corona wie bei allen möglichen anderen Erkrankungen auch gelten. Und wie gesagt, nochmal, bei Grippe beispielsweise gibt es diese Tests gar nicht. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute positiv gegebenenfalls auf Grippe getestet würden, die aber gar nicht erkrankt sind. Dementsprechend, es macht keinen Sinn, diese Sonderregelung bei Corona.
Nun gibt es ja eine wilde, in dieser Woche nochmal angestoßene Diskussion in den Medien darüber, ob nun die Pandemie zu Ende ist, sich ihrem Ende zuneigt, ob es einen Punkt gibt, den man bestimmen kann, eventuell im nächsten Jahr. Von Herrn Merz kam jetzt, glaube ich, das Frühjahr, wo man sagt, an dem Punkt ist die Pandemie vorbei. Wie sehen Sie das? Wie sieht das die AfD-Fraktion?
Die Pandemie ist längst vorbei. Wir sehen, dass Corona keine besondere Relevanz hat, weder in den Krankenhäusern noch im Gesundheitswesen, sondern ganz im Gegenteil, die Maßnahmen immer das sind, was massiv schadet. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die Maßnahmen wie beispielsweise, dass Mitarbeiter, die einen positiven Test haben, dann in Quarantäne müssen und so weiter. Das sind die Sachen, die in Deutschland massiv belasten. Andere Länder sind da, wie gesagt, viel weiter. In 90% der Länder der Welt gilt, Corona ist praktisch vorbei und das müsste es in Deutschland endlich auch gelten. Aber wir haben leider einen Gesundheitsminister Lauterbach, der sich nicht traut, das festzustellen, der ganz im Gegenteil immer weiter versucht, die Menschen in Angst und in Panik zu versetzen. Und das ist unseres Erachtens der völlig falsche Weg. Wir sind der Auffassung, es muss wie in anderen Ländern auch gelten, Corona ist vorbei und die Menschen müssen ein ganz normales Leben wieder leben können.
Die Pandemie ist längst vorbei, jetzt müssen alle Maßnahmen fallen, sagt Martin Sichert, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion im Wochenend-Podcast der AfD bei uns in 7 Tage Deutschland. Danke für diese klaren Worte.
Ja, danke schön und einen schönen Tag Ihnen noch.
Und ein schönes Wochenende für Sie. Martin Sichert bei uns, danke. Und das war unser Podcast für diese Woche mit Martin Sichert, dem gesundheitspolitischen Sprecher, mit Stefan Brandner, dem rechtspolitischen Sprecher und mit Peter Böhringer, dem haushaltspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Und dieser Sprecher heißt Detlef Friehe. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss.